Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS1, Treffpunkt mit dem Dani Vorler. Schönen guten Morgen allerseits. Am sichersten fühle ich mich dort, wo ich daheim bin. In meinen eigenen vier Wänden. In meiner vertrauten Umgebung. Das ist mir ein wichtiges Gefühl. Das Gefühl von Sicherheit. Der gestrige Schwerpunkttag mit DRS1 in Zukunft hat sich über einen ganzen Tag mit dem Thema Sicherheit auseinandergesetzt. Und das ist immer wieder ganz fest verbunden natürlich mit dem Thema Angst.
Also mir zeigt das einmal mehr, dass man generell Angst hat. Und dass zum Teil eben berechtigte Angst besteht.
Fragen über Sicherheit sind gestern von DRS1-Hörern in der Zukunftswerkstatt diskutiert worden. Wie sicher ist die Schweiz in 20 Jahren, hat man sich immer wieder gefragt. Dazu sind bei uns ganz viele Reaktionen aus der Hörerschaft eingegangen. Wir nehmen die Reaktionen und Fragen im heutigen Treffpunkt ein bisschen genauer noch unter die Lupe. Viele Fragen haben wir nämlich gestern gar nicht können besprechen. Das holen wir heute noch hier bei unserem Treffpunkt. Well, it's all right, riding around in the breeze. Well, it's all right, if you live the life you please. Well, it's all right, doing the best you can. Well, it's all right, as long as you lend a hand. You can sit around and wait for the phone to ring, waiting for someone to tell you everything. Sit around and wonder what tomorrow will bring. Maybe a diamond ring. Well, it's all right, even if they say you're wrong. Well, it's all right, sometimes you gotta be strong. Well, it's all right, as long as you got so much to lay. Somewhere down the road away, at the end of the line, you'll think of me and wonder where I am these days. At the end of the line, of the line. Maybe somewhere down the road when somebody plays, at the end of the line, the purple haze. Well, it's all right, even when push comes to shove. Glad to be here, happy to feel that. At the end of the line, of the line. And it don't matter if you're by my side. At the end of the line, I'm satisfied. Well, it's all. Wie sicher ist das Leben heute und in 20 Jahren? Das ist eine zentrale Frage. Wo bewegt es? Es geht um unsere Lebensqualität. Sicherheit ist gestern im Rahmen von unserem Schwerpunkttag mit DRS1 in Zukunft überstunden, thematisiert und diskutiert worden. Hörerfragen und Kommentare zu diesem Tag nehmen wir heute im Treffpunkt noch ein bisschen genauer unter die Lupe, machen so ein bisschen, soll ich sagen, eine Aufarbeitung von diesem gestrigen Tag. Zusammen mit meinen Gästen. Ich darf begrüssen Eva Winitzki. Sie ist Psychologin im Bereich Psychotherapie und Organisationsberatung und der Franz Hans Bettig, er ist Fahndungschef von der Kriminalpolizei Zürich. Herzlich willkommen, die beiden. Vandalismus, Hooligans, gewaltbereite Jugendliche und so weiter, Eva Winitzki. Wie stark ist, hat sich das Sicherheitsgefühl in den letzten Jahren aus eurer Sicht verändert, ist gestört worden?
Also ich denke, grundsätzlich ist das Sicherheitsgefühl nicht mehr gleich da wie vor 30 Jahren oder 40 Jahren, als ich Jugendliche war. Ich denke, das hat auch zu tun mit der Auflösung der Familie oder auch mit dem Konflikt, der auftritt und der Vielfalt der Patchwork-Familie, wo Kinder verunsichert, die aufwachsen. Dann hat es aber auch zu tun mit der Angst und der Bedrohung der Arbeitslosigkeit, die umgeistert bei den Vätern. Und die gehen natürlich die über Generation weiter an Kind, die Angst. Und es hat auch zu tun, denke ich, mit den vielen Erscheinungen von Kulturkrankheiten. Ich will nur drei erwähnen, wie Krebs, Alzheimer, Herzinfarkt, die ja die Eltern auch in die Familie einbringen und die auch Angst macht. Neben diesen äußeren Gewalten wie Jugendkriminalität auf der Straße, das passiert ja auch in der Familie.
Franz Bettig, jetzt aus der Sicht vom Kriminalist, wie seht ihr das? Ist es früher einfach schon besser gewesen als heute? Ist es um die Sicherheit besser gestanden damals?
Es ist sicher anders gewesen. Wenn ich zurückdenke, vor 20 Jahren haben wir die offene Drogenszene in Zürich. Da ist das Sicherheitsgefühl natürlich da maßgeblich beeinflusst worden von umhängenden Drogensüchtigen. Die haben Angst gemacht, obwohl das eigentlich eine subjektive Angst war bei der Bevölkerung. Die haben die Bevölkerung nicht eigentlich bedroht. Heute stelle ich fest, dass Einzelereignisse das Sicherheitsgefühl maßgeblich beeinflussen. Das können schwere Straftaten sein. Das sind nicht nur Terroranschläge. Das kann eine schwere Straftat in der Nähe sein, wo passiert ein Gewaltdelikt. Ich denke, wenn man ein bisschen zurückschaut, der Parkhausmord in Zürich, wo lange Jahre nachgebebt haben. Viele Bürger sind nicht mehr in Parkhäuser gegangen, weil sie das Gefühl hatten, sie werden dort Opfer von einer Gewalttat. Dabei ist die Chance oder das Risiko ganz, ganz ein kleines.
Mit DRSI in Zukunft hat gestern auch wieder eine Zukunftswerkstatt betrieben. Mit dabei waren 8 DRSI-Hörerinnen und Hörer, die Visionen entwickelt haben. Machen wir an dieser Stelle schnell einen Rückblick. Bei mir im Studio ist Edith Gilmann, Produzentin von dieser Sendung gestern. Wie ist das Ganze abgelaufen, Edith, in dieser Zukunftswerkstatt?
Ja, schlussendlich sind dann 8 Leute zusammengesessen. Die haben in dieser Werkstatt diskutiert. Es sind verschiedenste Leute aus der ganzen Schweiz. Also das Alter, ihre Ältere, die Älteste war um die 70, die jüngste Person, Jahrgang 77, also 32, 33. Und die haben ganz andere Erfahrungswerte und Vorstellungen von der Welt. Man hat gemerkt, dass die so am Anfang von verschiedenen Seiten kommen. Das Thema Sicherheit haben gemeinsam so ein bisschen knettern und herausfinden, wo bei den verschiedenen Leuten den Schuh drückt. Und am Nachmittag haben sie dann die Aufgabe gehabt, dass sie Thesen formulieren, Vorstellungen formulieren, die in Zukunft gehen. Also nicht nur die Sorgenbarometer abbilden, um was es jetzt gerade geht, sondern sich eben Gedanken machen, wie als man auf eine gescheite Art und Weise das Thema ein bisschen könnte weiterdenken und Lösungen bieten.
Was sind denn so die wichtigsten Feststellungen gewesen, die gemacht worden sind?
Die 8 Leute haben sich schlussendlich in 2 Gruppen aufgeteilt. Das ist so Mitte Vormittag gewesen. Die einen haben sich vor allem mit dem Thema Internet beschäftigt. Oder vielleicht auch Datenschutzproblematik, so denke. Und die anderen haben sich mehr mit dem Gewaltthema auseinandergesetzt. Dort war so ein bisschen das Problem gewesen, wie geht man mit dem Gefühl von Unsicherheit um. Es ist vorhin schon angesprochen worden, es gibt die subjektive Sicherheit, die objektive Sicherheit, aber schlussendlich haben die dann gefunden, irgendwie, ob ich mich sicher fühle oder nicht, ist eigentlich eine ganz individuelle Geschichte. Vielleicht da dazu ein Ton von einem Teilnehmer.
Was spannend war, zu merken, dass eigentlich das Gesamte wirklich sehr individuell ist, persönlich mal, auf der persönlichen Ebene. Und spannend war, dass wir eigentlich genorzelt haben, was können wir denn verbessern, dass eigentlich das individuelle Gefühl wird verschwinden. Und wir sind immer wieder dort gelandet, dass es eigentlich persönlich anfängt, dass wir eben Vorbilder brauchen oder dass wir vielleicht müssen philosophieren oder wieder mehr verbunden sein mit der Erde.
Das ist der eine Aspekt aus dieser Zukunftswerkstattgruppe. Was für konkrete Vorschläge hat es weitergegeben?
Wichtig ist die Appelle an die Eigenverantwortung, dass man eben selber in die Hand nehmen muss, dass man sich sicher fühlt. Und die Frage der Haltung, wie tritt die auf, jedenfalls wenn es um die Erwachsenen geht, die Frage der Verantwortung, wenn es um die Kinder geht. Und da hat es teilweise unkonventionelle Lösungsansätze gegeben. Teilweise sind sie fast ein bisschen radikal gewesen, eben wie die Erwachsenen müssten tun, damit die Jungen richtig rauskommen.
Dann komme ich dort drauf und sage, dann müsste man eben die Eltern in die Pflicht nehmen. Man muss zum Beispiel sagen, ja halt, wenn ein Junge einfach brutal vorgeht, Einbrüche macht, reinschlägt und so weiter und so fort, oder, dann müsste man sagen, gut, jetzt nehmen wir, machen wir die sogenannte Sippenhaftung, oder?
Ja, also das ist eine deftige Geschichte. Das ist jetzt auch das Thema Gewalt gewesen. Es waren aber zwei Gruppen gewesen. Der hat gesagt, die andere Gruppe hat sich zum Thema Internet zusammengetan und diskutiert. Um was ist es denn dort gegangen?
Was mich interessant untergeht, ist, dort war auch nicht der Ansatz gewesen, primär, dass man eben muss geschützt werden muss, sondern auch in dieser Gruppe ist es eigentlich breit verteilt über den ganzen Tag um das Thema Eigenverantwortung gegangen.
Wir haben über das Thema der gläserne Mensch geredet, dass immer mehr Daten von uns im Internet zur Verfügung stehen und viele Leute sich gar nicht bewusst sind, was mit diesen Daten eigentlich passiert. Und unsere Problematik ist dort, ein bisschen herauszufinden, was sind die Vorteile und die Nachteile von dieser Veränderung.
Der gläserne Mensch, was für Lösungsansätze hat es zu diesem Thema gegeben?
Jetzt wird es ein bisschen technisch. Es beruht aber auf dem Prinzip, dass man im Internet nicht mehr anonym sollte sein. Also, dass man das Deckmäntel wegnimmt, unter dem sich die Leute können verstecken und dann vielleicht etwas machen, was man sonst nicht machen würde. Also, früher in der Dorfgemeinschaft hat man einander gekannt, man hat sich anständig verhalten, weil man gewusst hat, ja, sonst am nächsten Tag, oder? Merkt man dann, die hat gestern das und das gemacht und wird schief angeschaut. Und die Idee wäre, dass es im Internet gleich müsste funktionieren. Also, man loggt sich nicht mehr ein, ist anonym, unter einem Pseudonym, macht irgendwas, sondern jedes Mal, wenn ich im Internet bin, melde ich mich quasi an. Ich bin klar identifizierbar dann als Dani Furler oder als Edi Gilman und dann verhalte ich mich eben auch anders. Und für das Gegenüber ist es auch so eine Vertrauensfrage. Der weiss dann, wenn ich etwas schreibe, ja, dann schreibe tatsächlich ich das dem Gegenüber.
Gute Idee.
Ja. Es ist noch ein bisschen kompliziert, wie man es dann technisch müsste umsetzen. Das ist mir auch noch nicht ganz klar. Aber sie sind überzeugt gewesen, dass es möglich sein sollte.
In der zweiten Stunde werden wir das Thema dann ja noch mit unserem IT-Fachmann besprechen. Dann kann ich es da sicher noch mehr auch zum technischen Aspekt sagen. Edith Gilman, die hat jetzt den Thementag Sicherheit als Produzentin ja mitverfolgt. Was ist das Überraschendste gewesen, was jetzt gestern rausgekommen ist aus den Diskussionen?
Ich habe vorhin schon kurz angetönt, was für mich wirklich überraschend war, wenn es um die Sicherheit geht, ist es nicht darum gegangen, dass die Leute sagen, ja, mehr Kontrolle, Polizei müsste primär kommen, mehr Gesetz, mehr Leitplanken, salopp formuliert. Die Freiheit ist den Leuten wichtig und immer wieder kommt eben das Stichwort Eigenverantwortung. Selber schauen, dass gute Kinder rauskommen, selber Zivilcourage zeigen oder eben auch bezogen auf das Internet, einfach verantwortungsbewusst handeln. Und wenn das alle würden machen, das war eine These gewesen, in allen Bereichen, dann wäre es automatisch sicher oder jedenfalls sicherer. Und das habe ich eigentlich ganz einen spannenden Ansatz gefunden, dass man sich da so selber in Pflicht genommen hat. Und ja, es ist immer spannend, wenn unterschiedliche Leute miteinander diskutieren und am Schluss dann auf doch so eine These kommen. Wir machen jetzt gerade auch noch einen kurzen Werbespot für den nächsten Thementag. Der ist nämlich am 13. Mai ganz etwas anderes. Da geht es um das Thema Glauben und Wert. Sind wir zu Reichenau zu Gast im Kanton Graubünden. Eben 13. Mai, dort auch sicher wieder spannende Diskussionen. Man kann sich also jetzt schon anmelden.
Und ich meine, es ist ja schon so, dass man die Themen, die sich ja auch überschneiden, wenn man das klar ganzheitlich anschaut, geht es ja hier um unser Leben. Jetzt habe ich gesagt, es sind jenste Fragen, jenste Reaktionen reingekommen, gestern im Verlauf vom ganzen Tag. Und solche Reaktionen, ich habe da schon mal ein ganzes Spiegel ausgedruckt, möchte ich jetzt besprechen, zusammen mit meinen Gästen, der Eva Winitzki, Psychologin und Franz Bettig von der Kantonspolizei Zürich. Wir gehen gerade das Thema Eigenverantwortung ein bisschen näher an. Und aber auch, und das ist das, was, glaube ich, am meisten zu reden und zu schreiben gegeben hat, ist die Erziehung, die ein wichtiger Punkt soll sein, wenn es um die Sicherheit in unserem Land geht. Wir reden darüber in wenigen Augenblicken im Treffpunkt auf dem Eis. Musik
is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. Mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross, enough to last till the end of time. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another meadow. There are cornfields and wheat fields enough to grow. There are sunbeams enough to shine. Oh, listen, Lord, if you want to know.
DRS1 Treffpunkt heute mit einer Art Aufarbeitung vom gestrigen Thementag mit DRS1 in Zukunft zum Thema Sicherheit. Reaktionen und Fragen von Hörerinnen und Hörern schauen wir heute noch ein bisschen genauer an und besprechen sie mit unseren Gästen Eva Winitzki, Psychologin, und Franz Bettig von der Kriminalpolizei, von der Kantonspolizei Zürich. Ich fange gerade mal einmal mit einem Mail an, mit einer Reaktion, die wir von der Katrin Rambone bekommen haben. Per Mail. Sie meint, dass heutzutage einfach die Eltern keine Zeit mehr haben, ihre Kinder zu erziehen, und die Eltern gar nicht mehr recht wissen, wie man denn eigentlich die Kinder müsste erziehen, damit den Kindern auch geholfen ist und aus diesen Pflänzchen da dann nachher ganze gesunde Bäume entstehen. Sie meint, dass dort die Eltern müssten Hilfe bekommen. Die Frage an euch, Frau Wininski, wie seht ihr das? Wie stark ist das Problem tatsächlich in der Erziehung, dass wir uns zum Teil auf der Strasse nicht sicher fühlen?
Ich denke, das ist wirklich ein sehr gut wahrgenommenes Problem von der Frau Rambone. Ich vermute, dass die Eltern, und nicht mehr wahr in Paartherapie, dass Eltern ihre eigenen ungelösten Konflikte aus ihrem Kinderfilm ziemlich direkt auf die Kinder übertragen, durch die ganze Kinderzeit, also vom Kleinkindstatus bis in die Jugend. Und wenn sie das nicht reflektieren und nicht reflektieren können, irgendwo an einer Not, dann gehen sie das einfach eins zu eins weiter. Und dort sind natürlich viele Ängste auch drin von den Eltern, wo sie den Kind weitergeben, wo sie Kind, zum Beispiel die einen Eltern den Kind unter Angst erziehen und die anderen tun sie unter Neugier erziehen. Mhm. Und Neugier ist natürlich ein gesünderer Faktor als Angst.
Positiv,
oder? Positiver, ja. Aber wenn Eltern selber ein Angstdispositiv in sich hinein haben, dann gehen sie eben die Angst weiter und die Kinder übernehmen die Angst und leben dann mit dieser Angst weiter in den Gefahrenzonen, oder?
Aber wie könnte man denn jetzt den Eltern bei der Erziehung helfen? Also stellt ihr euch da Kurs vor,
ja,
oder
ich stelle mir einerseits wirklich vor, das ist so eine komplexe Aufgabe, wie eine Organisation zu organisieren. Das Manage ist eine Elternschaft. Ich sehe schon, dass man Einführungskurs macht über Entwicklung von der Kinder und über zwar alle Entwicklungen, Sexualentwicklung, wie Entwicklung von der Körper, auf der Körperebene, wie die intellektuelle Entwicklung. Und dass man aber auch begleitend Beratungen zur Verfügung stellt oder auch in Anspruch nimmt von Seiten der Eltern, wenn man in Schwierigkeiten kommt.
Jetzt haben wir nur die Seiten der Eltern fokussiert. Frau Ramboni schreibt in ihrem Mail, wo es ausgiebig ist, ich kann da nicht alles mit einbeziehen, aber das dünkt mir noch ein wichtiger Punkt, wo sie schreibt. Sie schreibt, wir lernen viel in der Grundschule, Rechnen, Schreiben etc., aber nicht, wie man miteinander und der Umwelt umgeht. Das finde ich sehr schade. Was könnte da die Schule dazu beitragen? Ich meine, am Schluss muss immer die Schule alles austragen, das stimmt auch wieder, aber was denkt ihr?
Die Schule hat im Prinzip nicht primär einen Erziehungsauftrag, sondern sie hat nur primär, aber sie hat natürlich auch durch den Umgang mit den Kindern einen Erziehungsauftrag in der Gruppendynamik der Klasse und ein Lehrer muss einfach befähigt sein, mit einer Gruppe, wo Mobbing drinnen steht oder wo Entwertungssystem drinnen stehen, dort fängt es ja schon an mit kleinen Entwertungen, da muss ein Lehrer können umgehen und er muss mit den Kindern können direkt ein Entwertungssystem schaffen, um Kind wieder aufs andere Gleis zu bringen.
Sagt mir noch schnell, ist das früher besser gewesen?
Nein, überhaupt nicht. Früher war es einfach weniger bekannt gewesen als heute.
Herr Bettig, was hätte ich sagen? Ihr hättet also, noch schnell zu diesem Thema zu Wort melden.
Genau, wenn man das Elternhaus anschaut, stellen wir fest, bei jugendlichen Intensivtätern, dass die Eltern dort vielfach eben nicht präsent gewesen sind. Mhm. Weil Eltern sollten eigentlich das Leben vorleben und wenn sie nicht rum sind, können sie das nicht. Und wenn dann noch erschwerend dazu kommt, dass häusliche Gewalt vorliegt haben, dass Kinder selber geschlagen werden oder dass sie sehen, wie die Eltern sich schlagen, dann ist das natürlich ganz ein schlechter Tipp auf den Weg.
Ich kann hier gerade ein Mail noch zitieren, das von Herr oder Frau Schwab uns erreicht hat. Da heisst es, Respekt muss gefördert werden. Die Frage ist natürlich hier schon, wie kann man Respekt zueinander fördern? Herr Bettig, was meint ihr?
Der Respekt wohnt natürlich auch im Elternhaushalt. Der Umgangston mit den Eltern, das ist aber nicht nur vom Kind zu den Eltern, sondern auch zurück. Wenn man respektiert werden will, muss man auch das Gegenüber respektieren.
Also da wären wir eigentlich auch bei der Konfliktbewältigung. Dort artet es ja meistens aus, oder Frau Winitzki?
Ja, also Respekt hat ja etwas zu tun mit Respekt vor den Grenzen vor einem anderen und Respekt vor einem anderen seiner Eigenart. Und das fängt schon im Babystadium an, dass man auch bei einem Baby schon, wo noch nicht mal reden kann, achtet darauf, wenn sie das Köpfchen auf die Seite wendet, heisst es, setzt seine Grenzen und dann knutscht man es nicht weiter ab. Und das geht weiter durch die ganze Kindererziehung, dass man die Grenzen respektiert von Kind und umgekehrt Kind auch lernt, Grenzen von den Eltern zu respektieren. Und das heisst auch, dass Eltern Grenzen setzen müssen. Wenn Eltern natürlich keine Grenzen setzen, dann sind Kinder hilflos ausgeliefert, weil sie können von sich her, haben sie nicht gelernt schon, richtig für alle komplexen Systeme Grenzen zu setzen und Eltern helfen.
Das ist ein Thema, das man immer wieder hört, dass die Grenzen nicht mehr richtig gesetzt werden. Ich sage jetzt nicht mehr, als ob es vielleicht mal einmal besser gewesen wäre. Ich weiss es nicht. Aber es ist so, dass heute in der Erziehung das, oder lange Zeit in der Erziehung, das halt einfach lockerer gehandhabt worden ist.
Ich glaube, dass sich das Grenzkonzept geändert hat. Ich glaube, dass durch die Fortsetzung vom Individualismus sich die Grenzen eben geändert hat. Wir haben ein grösseres Bewusstsein von unserem eigenen Raum bekommen. Und auch durch die ganzen Gewaltübergriffe ist das Thema ja gekommen, Grenzen von meinem Raum setzen und ich bestimme, wer in meinen Raum kommt. Das ist von den 70er Jahren an ein Thema geworden.
Du noch ein Mail gerade zitieren, wo es um Freiheit geht, wo sich Hörerin Sorgen macht, wie stark es eigentlich Gefahr ist für unsere Freiheit, wenn wir alles sicher machen und ständig überwacht sein. Franz Bertig, was sagt ihr dazu?
Das ist richtig. Wir müssen aufpassen, dass eine gute Balance besteht zwischen Sicherheit und Freiheit. Weil wenn wir Sicherheitsmassnahmen ergreifen, dann wird die Freiheit vom Individuum eingeschränkt. Und da müssen wir einfach auch mal ein bisschen schauen, was ist eigentlich Realität. Und Realität ist, dass Kriminalität in den letzten 20 Jahren praktisch stagniert. Sie gehen mal ein bisschen auf, mal ein bisschen runter. Wenn ich das Jahr 2000 anschaue, dort haben wir eine tiefe Kriminalität gehabt. Im Kanton Zürich 130.000 Straftaten. Dann ist es aufgegangen. Die nächsten 5 Jahre auf 167.000. Und jetzt sind wir wieder auf 136.000 Straftaten unten. Also es ist nicht so, dass der Bürger unsicher ist. Wir sind in einem Land, wo wir sehr, sehr sicher leben können, wo auch Politiker sich absolut frei bewegen können, Bodyguards absolut unnötig sind.
Haben wir da gestern auch gehört vom Bundesrat Ueli Maurer, der bei uns in der Sendung war und das gesagt hat, dass er sich ohne Bodyguards auch bewegen kann. Es fragt sich ein bisschen, um welche Tageszeit, respektive Nachtzeit und an welchen Orten, selbstverständlich. Aber er hat übrigens auch gesagt, der Bundesrat Ueli Maurer hat gesagt, dass möglicherweise die Sicherheit eben in Zukunft mehr kostet. Kann man Sicherheit kaufen?
Sicherheit kann man kaufen. Man kann technische Massnahmen ergreifen. Also Überwachungskamera ist das eine. Man kann Polizeikorps aufstocken. Mehr sichtbare Präsenz. Mehr Polizei einsetzen zur Aufklärung und Verhinderung von Straftaten. Aber wie gesagt, alle Sicherheitsmassnahmen, die wir einsetzen, die schränken auch ein bisschen ein.
Eva Wininski, was überlegt ihr euch jetzt, wenn ihr das hört?
Ja, ich bin noch diesen Zahlen angehängt, die der Herr Bertig gebracht hat. Und die sind ja, die gelten ja für Jugendliche und Erwachsene, vermutlich. Und ich habe kürzlich ihren Doc-Film gesehen über Kinderschutz und habe festgestellt, dass offenbar auf der Kinderebene ein viel grösserer Bedarf noch besteht, Kinder zu schützen. Gerade in der häuslichen Gewalt ist das ja offenbar ein grosses Problem. Da würde es mich wundern von Ihnen, Herr Bertig, ob dort die Zahlen ähnlich rückläufig sind, weil im Kinderschutz, Kinderschutzgruppe vom Kinderspital hat gesagt, sie haben eine zunehmende Zahl von Verletzungen von Kleinkindern in der Familie.
Das ist richtig. Da reden wir aber vor allem von diesen Schütteltrauma. Da reden wir von überforderten Leuten, die Kinder schütteln, bis hin zum Tod, bis hin zu ganz schweren Verletzungen. Aber allgemein, in der Jugend müssen wir Sorge haben. Wir haben eine Zunahme bei der Jugendgewalt. Wir haben eine Zunahme bei der Jugendkriminalität. Da müssen wir den Punkt ansetzen.
Verletzungen, die ja in der Jugendzeit gemacht werden oder erlitten werden, haben ja etwas zu tun mit diesen früheren Verletzungen. Also es geht ja kein Jugendlicher, der nicht verletzt worden ist in der Kinderzeit, nachher in ein Verletzungssystem, das außerhalb der Normalität ist. Also das hat einen direkten Zusammenhang.
Das ist etwas, was ich bestätigen kann, aufgrund von eurer langjährigen Erfahrung, Herr Bändig.
Das ist genau so, ja. Da stimme ich voll und ganz bei.
Das heisst also, das muss auch auf der frühen Kinderebene anfangen, keine Entwertungen auf der Kinderebene reagieren als Eltern, auf die Kinderebene eingehen, sie verstehen von deren Ebene her und ihre Bedürfnisse auch respektieren.
Also da sind wir eigentlich wieder bei dem E-Mail von der Frau Rampone, wo wir ganz am Anfang hier zusammen besprochen haben. Weitere E-Mails, weitere Reaktionen aus dem Publikum werden wir später in der Sendung hören. Jetzt die Frage an euch, daheim, meine Damen und Herren, was für Momente im Alltag liegen euch auf dem Magen? Wo fühlt ihr euch manchmal im Alltag unsicher? Das möchten wir jetzt gerne live von euch wissen. Telefonnummer 0848 440 222. Ihr könnt jetzt darauf anrufen. Die Frage ist, wo fühlt ihr euch unsicher im Alltag? Wo seht ihr eure eigene Sicherheit im Alltag gefährdet? Vielleicht habt ihr uns ja da Erfahrungen oder ein Beispiel dazu. 0848 440 222, unsere Telefonnummer.
Bella che così fiera vai, non lo rimpiangerai. Cogli la prima vela, cogli la prima vela, cogli la prima vela. Bella che così fiera vai, non aspettare mai. Cogli la prima vela, cogli la prima vela, cogli la prima vela. Danzala la vita tua,
al ritmo del tempo che va. Ridi là la tua allegria, cogli la prima mela. Danza là la vita tua, al ritmo del tempo che va. Ridi là la tua allegria, cogli la prima mela. Vai, non lo rimpiangerai. Cogli la prima vela, cogli la prima vela, cogli la prima vela. Bella che così fiera vai, non ti pentire mai. Cogli la prima vela, cogli la prima vela, cogli la prima vela. Stringilo forte a te, l'amico che ti sorriderà. Chi se ne va, cogli la prima vela, stringilo forte a te, l'amico che ti sorriderà, e fortuna chi se ne va, cogli la prima vela. Thank you.
DRS1-Treffpunkt heute mit einer Aufarbeitung vom gestrigen Schwerpunkttag mit DRS1 in Zukunft zum Thema Sicherheit. Wo fühlt ihr euch im Alltag unsicher? Diese Frage habe ich vorher in den Raum gestellt und als erstes jetzt am Telefon habe ich den Ueli Hoffmann. Herr Hoffmann, grüß euch.
Guten Tag miteinander.
Was ist das für ein Gefühl, das ihr habt, wenn ihr unsicher seid? Also Angst gefragt, wo fühlt ihr mich unsicher,
ich würde sagen. Ich fühle mich unsicher in Warteschlangen, das heisst auch im Verkehr.
Im Verkehr?
Ja.
Konkretes Beispiel?
Ich fahre viel Velo und wenn ich muss abbiegen nach links in eine andere Strasse einmünden, habe ich die Hand rausschauen, aber zuerst noch retour. Und das ist manchmal aussichtslos. Die sind gerade am Gas geben und am Beschleunigen und fahren einem fast die Hand ab. Dann habe ich eine Alternative müssen entwickeln. Ich gehe zum nächsten Fußgängerstreifen und gehe als velostossender Fußgänger rüber. Weil dort habe ich dann das Gesetz auf meiner Seite. Und ich verstehe im Grunde genommen die Ungeduld, weil den Tag durch haben wir vielfach stupide Arbeit. Wir können nur noch zwischen Ja und Nein, Plus oder Minus, fast wie in der Elektronik können wir unterscheiden. Und sonst haben wir fast nichts zu sagen am Arbeitsplatz. Und wenn man dann endlich im Verkehr ist und endlich einmal grün hat, dann drückt man sich einfach heim.
Sagen wir noch schnell, Herr Hoffmann, tut das in euch Aggressionen auslösen?
Ja, also ich bin einmal in einem Kreisel als Velofahrer duschiert worden von einem Auto, das mich überholt hat. Und da habe ich so einen Stinkhut bekommen. Ich bin dem nachgespurtet und dann hat die Ampel, die voran grün hatte, hat rot gehabt und bin neben dem gestanden. Und habe ihm gesagt, wieso dass er mich hätte töten wollte, ob er überhaupt einen Ausweis hätte. Und dann hat er die Scheiben runtergelassen und hat ihn rausgespeuzt. Und dann habe ich meiner Aggression freien Lauf gelassen und habe ihm Fuß in die Stube hineingehauen.
Oh, schau jetzt, du Achtung, Botz, du Botz, wirst die Woche, eben, siehst du.
Worauf ich denn, ich bin, ich mache das sonst nicht, aber da habe ich dann wirklich gemerkt, jetzt habe ich etwas Dummes gemacht, schon gerade weil ich eine Woche vorher eine teure Zahnarztrechnung hatte.
Herr Hoffmann.
Weil der hat dann gesagt, das mache ich in Schweizer, aber einen Jugoslaw nicht gratis.
Herr Hoffmann, merci für euch ein Telefon. Das ist ein Fall, für das auch noch ein bisschen psychologisch anzuschauen. Eva Winitzki, wie seht ihr jetzt das, was hier passiert ist? Ihr habt vor einem Tag genickt mit dem Kopf, aufgrund auch von der Reaktion, die es gegeben hat.
Ich denke, das war eine sehr menschliche Reaktion von Herrn Lötscher, weil ich glaube, wenn wir in extreme Situationen kommen, da haben wir auch verschiedenste Untersuchungen, die das zeigen. Wenn wir in ganz extreme Konfliktsituationen kommen, können wir manchmal unseren Affekt auch nicht mehr kontrollieren. Und wir müssen halt einfach nachher verantwortlich sein dafür. Ich hoffe, es hat sie nicht gereut, die Zahnarztrechnung zu zahlen, weil ich glaube, für das haben sie müssen Verantwortung übernehmen. Ja. Aber ich verstehe das sehr gut, dass sie nicht an den Nucki rausgehauen hat.
Herr Bettig, das ist häufig ein Sicherheitsproblem in unserer Gesellschaft, dass da Aggressionen entstehen, gerade im Strassenverkehr, die nachher so ausarten.
Das ist unglaublich, tatsächlich. Und wenn ich selber unterwegs bin, dann muss ich etwa mal schmunzeln über Leute, die ausrasten. Ich muss aber auch sagen, die Frustrationsgrenze der Leute, die ist in den letzten Jahren sicher gesunken. Man ist sehr viel schneller aggressiv. Dort im Strassenverkehr hat es auch zu tun mit der Rücksichtnahme, es hat zu tun mit Respekt auch wieder. Das stellen wir fest.
Warum ist man schneller aggressiv?
Ja, ich denke, das hängt gerade in dem Fall vom Herrn Lötscher ja damit zusammen, dass er konfrontiert war mit einer der schlimmsten Entwertungen, nämlich, dass einem jemand anspeuzt. Das weiss man heute. Das ist eine der grössten nonverbalen Kränkungen, die man überkommen kann in unserer Kultur. Und auch in der Kultur von dem Fahrer, von dem Autofahrer. Und da reagiert man dann halt drauf, weil man genau weiss, was der meint.
Da muss ich allerdings noch einhängen. Das Spucken, das ist für uns Polizisten alltäglich schon fast. Also, unsere Polizisten werden sehr oft angespuckt. Es ist auch, wie Sie sagen, ein bisschen eine Kulturfrage. Und da muss ich sagen, wir Polizisten müssen auch dort Beherrschung bewahren und können nicht einfach reinschlagen.
Aber das ist natürlich geschult bei euch.
Das wollte ich gerade sagen. Das ist eine Professionalität, die sie lernen müssen. Aber der Herr Lötscher ist jetzt in einer Alltagssituation.
Der Herr Hoffmann ist das,
ja. Entschuldigung, der Herr Hoffmann ist ja da in einer Alltagssituation.
Mhm. Wir gehen weiter in eine andere Situation. Wir wollen ja hier schnell so ein bisschen einen Überblick geben, was es alles so gibt und was unsere Hörerschaft bloggt. Hier habe ich Helene Hofer am Apparat. Frau Hofer, grüße dich.
Sicher, Vorlis.
Wo fühlt ihr euch unsicher im Alltag?
Ja, einfach, ich bin jetzt etwas über 60, ich wohne in der Stadt Thun und muss sagen, dass ich zum Beispiel am Abend prinzipiell einfach alleine nicht mehr vorgehe, weil es hat überall hat es Drogensüchtige und vor allem Alkoholiker rum. Und man hat jetzt sehr viel Polizeipräsenz, ich weiß nicht, ob sie vielleicht zu wenig Leute haben. Und ich bin lange Jahre immer von Bern nach Thun und retour auf die Arbeit und bin zum Beispiel dort auch in der Eisenbahn. Wenn man später heimfährt, ist man vielfach im ganzen Wagen allein. Und da habe ich also schon manchmal früher ein sehr ungutes Gefühl gehabt.
Hat ihr diese schlechte Erfahrung gemacht oder ist es einfach nur ein ungutes Gefühl, Frau Hofer?
Persönlich nicht, aber ich weiss zum Beispiel, eben hier in Thun hat es morgen um 6 Uhr ist da hinter dem Bahnhof mal jemand, der mit dem Velo ist am Bahnhof gefahren, ein Mann sogar, einfach runtergeschlagen worden, am Morgen um 6 Uhr und ausgeraubt.
Also, das ist etwas, was einem natürlich erschrecken tut, denke, oder?
Ja, ja. Genau.
Das ist etwas, was Frau Hofer gehört hat in ihrer nächsten Umgebung und das macht natürlich noch fast mehr Angst als irgendwelche dunkle Gestalten in einer Bahnhofunterführung, Franz Bettig, oder wie seht ihr das?
Ja, ich verstehe Sie sehr gut, Frau Hofer. Ich möchte Ihnen einfach Mut zusprechen und Ihnen sagen, gehen Sie gleich in Ausgang. Gefahr, das Risiko, das Sie da eingehen, das ist ein ganzes kleines. Tatsächlich liest man immer wieder, hört man immer wieder von so Straftaten. Sei das in der Eisenbahn, die Sie erwähnen, sei das irgendwann am Abend auf dem Heimweg. Aber es ist selten. Das müssen Sie einfach sehen. Es ist so, Sicherheitsgefühl wird manchmal auch ein bisschen beeinflusst oder die Unsicherheit bei älteren Leuten, dass sie sich sagen, ja, ich könnte mich ja dann nicht wehren. Mhm. Aber Mut zusammennehmen, auf die Straße gehen, es passiert ihnen nichts.
Ich denke, das ist genau das, was Sie jetzt am Schluss noch gesagt haben. Auch, das ist nicht nur altersbedingt. Es gibt auch Junge, die Angst haben, sie können sich nicht wehren. Ich empfehle allen, auch in ihrem Alter, einen Selbstverteidigungskurs zu machen, einen Impact-Kurs zu machen, wo sie lernen, ihre eigenen Ressourcen brauchen, wenn sie angegriffen würden. Das können sie durchaus mit ihrem Alter auch noch lernen.
Frau Hofer, wäre das etwas?
Ja, darf ich noch schnell eine Frage stellen?
Ja, sieht so gut.
Ich habe mir vor einer Zeit ein Pfefferspray zugetan und muss jetzt aber einfach sagen, ich bin dort ein bisschen verunsichert im Gebrauch.
Ja, das wäre ich auch.
Nein, es ist nicht, dass ich Angst habe, das zu brauchen an sich, sondern ich weiss nicht, was es würde auslösen, wenn ich den würde benutzen, ob ich dann da eine Straftat begehe. Mhm.
Frau Hofer, ich empfehle Ihnen einen Schrillalarm. Eher als ein Pfefferspray. Ein Pfefferspray einzusetzen ist ganz, ganz schwierig. Da müssen Sie die Augen treffen und sonst tut er überhaupt nichts bewirken. Hingegen, wenn Sie einen so einen Schrillalarm haben, dann gibt es einen riesen Mais. Die Bevölkerung schreckt auf und vor allem der Täter kommt Angst über und springt mit fast sicher. Dann kommen Sie in Fachgeschäfte rüber, beispielsweise auch in Waffengeschäfte, so komisch wie es tönt.
Aber das ist jetzt doch gerade ein bisschen sehr komisch.
Haushaltsgeschäfte zum Beispiel.
Ja. Also nehmen wir vielleicht das Haushaltsgeschäft, Frau Hofer. Vielen herzlichen Dank für euer Telefon und alles Gute, wogen es wieder rein ist. Aufgrund von unseren Fachleuten habt ihr jetzt hier Tipps bekommen. Ganz kurze letzte Hörer jetzt noch am Telefon, der Erwin Lötscher. Guten Tag, Herr Lötscher.
Ja, grüße Frau Herr Furler.
Könnt ihr uns auch ganz kurz eine Situation beschreiben, wo ihr euch unsicher fühlt im Alltag?
Sogar am Tag raus.
Eine Situation.
Ich habe Unterschriften gesammelt.
Nein, eine Situation, wo ihr euch unsicher gefühlt habt.
SVP, ich stich die aber von einem jungen Türk. Ich stich die aber dreimal das gesagt und ich bin allein mit dem.
Mhm. Also das ist eine Situation, die jetzt der Herr Lötscher ansprechen tut, wo auch immer wieder jetzt auch bei Reaktionen aus unserer Hörerschaft deutlich rausgekommen ist, auch Angst, Unsicherheitsgefühl, weil Ausländer offenbar irgendwie gewalttätiger sind. Wie seht ihr das, Herr Bettig?
Sie sind bedroht worden. Die Drohungen haben in den letzten Jahren ganz markant zugenommen. In den letzten paar Jahren über 100%. Und man muss sich dann immer fragen, ist die Drohung einfach schlechter Stil? Schlechter Kommunikationsstil? Oder ist das eine ernstzunehmende Gefahr? Und es ist meistens das Erste, die Leute, die nicht wissen, wie man miteinander umgeht. Wir haben es schon ein paar Mal jetzt erwähnt, es hat zu tun mit Respekt.
Aber ihr habt euch in dem Moment, Herr Lötscher, in einer Falle geglaubt, selbstverständlich.
Ich bin mit dem Müller gekommen zu fahren, ganz allein. Und der tut mir gerade die Strasse überqueren.
Ja, was soll man da machen, oder, Herr Bettig?
Ja, das ist, da ist ein guter Rat teuer, muss ich sagen. Sich zurückziehen, überhaupt nicht provozieren, sich da irgendeinen Konflikt ins Gespräch einlassen, ist da sicher nicht zu empfehlen.
Also das könnte auch gefährlich sein, oder? Ein Fehlverhalten oder ein aggressives Gespräch oder einen aggressiven Ton, oder?
Genau. Also ich würde da auch nicht ein Argument von dem verlangen. Das hat keinen Zweck.
Frau Winitzki?
Wir haben ja auf natürliche Art haben wir Kampf- und Fluchtreaktionen in bedrohlichen Situationen. Und ich finde, Sie müssen sich auch überlegen, ob Sie nicht eine innere Autorität können aufbauen gegen den und mit Ihrer inneren Autorität und Ihrer Wut, die Sie wahrscheinlich haben in dem Moment, dem auch begegnen, auf einer ganz persönlichen Ebene. Und vielleicht auch mit ein bisschen Neugier. Wie kommt der auf Sie? Was hat der mit Ihnen zu tun? Also einmal vielleicht auf der Beziehungsebene. Aber hey, was ist denn, wieso ich oder was hast du mit mir? Kennen wir uns von irgendwoher? Also versuchen, eine Beziehung herzustellen.
Wenn Sicherheit verlangt ist, dann wird auch immer die Polizei gerufen. Was aber löst die Polizeipräsenz wirklich aus? Das wollen wir ein bisschen näher fokussieren, gerade als nächstes.
Central Monday morning rail, 15 cars and 15 restless riders, 3 conductors, 25 sacks of mail. All along the southbound Odyssey, the train pulls out at Kankakee and rolls along past houses, farms and fields. In trains that have no name, freight yards full of old black men, and the graveyards of the rusted automobiles. Good morning, America, how are you? Said, don't you know me? I'm your native son. I'm the train they call the city of New Orleans. I'll be gone 500 miles when the day is done.
Dealing card games with the old men in the club car. Penny a point, ain't no one keeping score. Pass the paper bag that holds the bottle. And the sons of bowmen porters and the sons of engineers write their father's magic carpets made of steel. Mothers with their babes asleep rocking to the gentle beat and the rhythm of the rails is all they feel. Good morning. I'll be gone 500 miles when the day is done.
Nighttime on the city of New Orleans, changing cars in Memphis, Tennessee.
darkness rolling down to the sea. But all the towns and people seem to fade into a bad dream, and the steel rail still ain't heard the news. The conductor sings his songs again, the passengers will please refrain. This train got to disappear in railroad blues. Good night, America, how are you? Say, don't you know me? I'm your native son. I'm the train they call the city of New Orleans. I'll be gone 500 miles when the day.
Wir haben vorher die Polizeipräsenz angesprochen und was Polizeipräsenz punkto Sicherheit in unserer Gesellschaft auslöst. Jetzt haben wir vorher gerade ein bisschen lang telefoniert, habe ich gemerkt, es ist kurz vor der 10. Das Thema von der Polizeipräsenz, der nach der 10. Nachrichten, hier im Treffpunkt auf dem Eis. Sicher ist die Schweiz in 20 Jahren. Dieser Frage ist gestern der Schwerpunkttag mit DRSI in die Zukunft nachgegangen. Viele Ideen sind hier zusammengekommen. Jeder von uns will sich sicher fühlen im Leben. Sicherheit macht natürlich einen grossen Teil auch von unserer Lebensqualität aus. Und wenn es um Sicherheit geht, dann wird etwa die mal die Polizei gerufen. Was aber löst eigentlich Polizeipräsenz wirklich aus? Bei dieser Frage sind wir vor den Nachrichten bleiben hängen. Und die greifen wir auf, gerade nach Fool's Garden und Lemon Tree.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car, I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view, I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down, I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just another lemon tree. Sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy, and everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. Turning my head up and down, I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see. Just a yellow lemon tree.
Und noch einmal schnell auf die Strasse. Verkehrsinfo DRS von 10.07 Uhr in der Region Zürich auf der A1 Richtung St. Gallen zwischen Dietikon und dem Gubrist-Tunnel Stau wegen eines Pannenfahrzeugs. Als Folge auf dem Westring zwischen Urdorf Nord und dem Gubrist-Tunnel stockender Verkehr. DRSI Treffpunkt. Wir reden heute nochmal über Sicherheit in unserem Alltag. Ein Thema, das wir gestern an unserem Schwerpunkttag mit DRSI Zukunft ausgiebig angepackt haben. Und heute noch ein paar Reaktionen und Fragen aus der Hörerschaft aufarbeiten. Bei mir im Studio Eva Winitzki, Psychologin, und Franz Bettig, der Chef von der Fahndung von der Kantonspolizei Zürich. Ein Tenor, der ist deutlich rauszuspüren in verschiedenen Reaktionen. Die Polizei wird häufig beschuldigt, nur Bussen zu verteilen, anstatt für Sicherheit zu sorgen. Herr Bettig, das ist natürlich so eine Verurteilung, die ihr häufig hört. Was sagt ihr da darauf?
Ja, das stimmt, das hören wir immer wieder. Wir haben es aber vorhin gehört, Verkehrsteilnehmer fühlt sich nicht sicher. Wenn wir das sicherer machen wollen, müssen wir Gesetze im Strassenverkehr durchsetzen mit Bussen. Die müssen wehtun und nur dann halten wir sich an Vorschriften.
Das ist das eine. Das andere ist natürlich für Sicherheit sorgen dort, wo eben so unsichere Gefühle aufkommen, wie bei der Frau Hofer in der Bahnhofunterführung zum Beispiel.
Das ist richtig. Prävention durch sichtbare Präsenz, durch bürgernahe Polizisten auch, die man ansprechen kann. Das sind auch unsere Ziele. Ich muss aber sagen, das ist eine Personalfrage. Wenn wir damit beschäftigt sind, Strafanzeigen aufzunehmen, wenn wir beschäftigt sind, Ermittlungsverfahren durchzuführen, irgendwann haben wir keine Zeit mehr für Präventionsbüte, die wir machen sollten.
Und das ist natürlich auch ein Unterschätzen, wie wichtig die ist. Und die wird nie an der grossen Glocke hängen. Die merkt man halt wenig, oder, als Bürger.
Das stimmt. Der Bürger nimmt uns nur wahr, wenn wir uniformiert sind. all die Arbeit, die man macht, mit zivilen Kräften, Bekämpfung, Drogenhandel, Bekämpfung, Einbruchkriminalität, das sieht der Bürger natürlich nicht.
Jetzt suche ich hier gerade ein Mail, das ich heute Morgen gelesen habe, aber jetzt weiss ich nicht mehr, wo ich es verhühnert habe. Aber da hat jemand geschrieben, ich weiss es noch so ungefähr, dass es das Gefühl hat, die Uniform sei halt schon ein unglaublich wichtiger Auftritt, für das jemand auch ernst genommen wird. Er hat schon in anderen Ländern zum Beispiel Flugbegleiter oder Zugbegleiter beobachtet, die nicht so eine gute Uniform anhaben und die werden weniger ernst genommen. Wie seht ihr das, Frau Winitzki?
Also das ist sicher so, dass das Erscheinungsbild von einer Autoritätsperson in der Kleidung eine Rolle spielt. Das kann man ja auch bei der Polizei beim Erscheinungsbild sehen. Wenn zwei Polizisten in einer Alltagsuniform von der Polizei aus Zürich hören, in Zürich laufen, dann löst das sicher keine Aggression aus. Aber wenn Polizisten in der Montur am 1. Mai, als ich sage jetzt mal in Anführungsschlusszeichen, Roboter auftauchen und mit der ganzen Ausrüstung einfahren, löst das natürlich im Gegner auch Aggressionen aus und ist eine Projektionswand für die Aggressionen.
Also dann weiss man ja das eigentlich von der Psychologie her, warum macht man es denn gleich, Herr Bettig?
Genau, das wissen wir. Wir haben uns auch angepasst. Wir haben beispielsweise an den letzten Euro haben wir Leute, uniformierte Leute in Alltagskleider eingesetzt. Und am 1. Mai ist das aber leider nicht möglich, weil wenn Steine zu fliegen kommen, müssen wir unsere Leute schützen und müssen dann in den Vollmond durchkommen. Ich stimme Ihnen aber voll zu, dass das Aggressionen kann auslösen kann.
Mhm. Aber das ist ja nicht jetzt einfach nur gerade ein Beispiel, der erste Mal. Es gibt auch andere, kleinere Beispiele in eurem Alltag. Immer häufiger hört man auch von Anfindungen gegenüber der Polizei.
Ich habe zum Beispiel selber mal ein ganzes verrücktes Beispiel erlebt, als ich auf dem Velo unterwegs war. Zugegeben, ich habe nicht gesehen, dass das Polizeiauto neben mir steht und bin über zwei Rotlichter gefahren. Das war sicher nicht gut gewesen. Aber dass nachher das Polizeiauto die Sirenen eingestellt hat und mich mit Blaulicht verfolgt hat, das war eine absolut übertriebene Reaktion für mich als Velofahrerin.
Ja, sage dir jetzt, wenn die Piroten überfahren, Frau Winitzki.
Macht man das in der Polizei, dass man Velo mit Blaulicht verfolgt?
Das ist nicht Standard. Es ist so, wenn man ein Velo muss anhalten muss, wenn man über eine Kreuzung mit dem Polizeiauto muss fahren muss, wo man rot hat, muss man mit Blaulicht über die Kreuzung fahren, das nicht ein anderes Auto.
Aber ist das eine Relation zu einem Velofahrer, der sieht, es kommt kein Auto, er fährt wie viele Velofahrer über Rotlicht? Ist das eine Reaktion, die adäquat ist?
Nein, dass wir sie anhalten, wenn sie über zwei Rotlichter reinfahren, das ist richtig. Da haben sie zweimal Verkehrsregelverletzung gemacht. Und da will man zumindest sie ermahnen, ob man sie dann gebüßt hat oder hat. Das weiss ich nicht, aber eine Ermahnung haben sie natürlich zu gut, wenn sie das
es
machen.
Es ist ganz klar, dass aber ich sich Verantwortung übernehmen.
Verhältnismäßigkeit, die muss immer gewahrt sein. Und Verhältnismäßigkeit muss man an jeder Situation wieder neu beurteilen. Aber ich bin der Meinung, wir schulen unsere Leute verhältnismässig zu arbeiten und wir arbeiten in der Regel auch in diesem Bereich sehr gut. Also wir tun die Ausbildung hier sehr viel investieren.
Also ich muss schon sagen, Frau Winitzki, ich hoffe sehr, ihr habt den Bus bekommen. Weil als Autofahrer hätte ich das ja auch, oder? Also da wären wir dann bei der Gleichberechtigung. Aber
also sonst hätten sie jetzt noch einziehen, schnell.
Ja, sonst würden wir sie einziehen. Hey, aber Toleranz ist natürlich da auch wieder so ein grosses Fragezeichen in dieser ganzen Diskussion. Also wenn neu irgendwo heutzutage gelärmt wird, wenn Jugendliche so bespott vielleicht noch irgendwann neu lachen oder singen oder halt noch irgendwann ein Prost machen mit einem Bier oder so, dann passiert was? Dann wird Polizei. Dann läutet man der Polizei an. Dort frage ich mich manchmal, also gut, wenn es mich selber betrifft, dann nervt mich das natürlich auch, wenn ich gestört bin. Aber ich frage mich manchmal auch, wo ist Toleranz geblieben, zum Beispiel gegenüber den Jugendlichen, dass die sich halt auch irgendwo neu mit der Nacht noch treffen können oder auch mal einmal lernen, haben wir ja auch gemacht, Herr Bettig.
Es ist unglaublich, auch wie viel Lärmbelästigungen, auch wie viel Nachbarschaftsstreitigkeiten die Polizei muss ausrücken. Dabei ist das eigentlich eine Sache unter den Leuten, die sich stören, dass sie dort gehen Leute und sagen, sie können sie ein bisschen leisiger sein. Der andere, der eine Party feiert, lässt ihn vielleicht gerade noch ein oder erklärt sich, wieso er heute ein bisschen laut ist. Und da braucht es überhaupt nicht die Polizei.
Da kann man aber offenbar nicht mehr zusammen reden in unserer Gesellschaft mit den Nachbarn.
Ja, also, das stimmt. Manchmal fehlt auch ein bisschen der Mut, dass man zum Nachbarn geht, läuten und ihm ins Gesicht sagt, was man von ihm haltet. Das wäre sehr wichtig, weil dann darf man sich auch gegenseitig noch kennenlernen.
Ich weiss nicht, wie dir das sieht, Frau Winitzki. Ich sage jetzt mal, die Leute können sich gar nicht mehr gut genug, für dass sie sich so gegenübertreten können.
Also wir haben zum Beispiel bei uns im Haus eine Dezibelgrenze abgemacht miteinander, die wir austestet haben. Also wir haben miteinander abgemacht, wie laut muss der Radio sein, dass man ihn oben nicht gehört.
Aber das ist jetzt auch ein bisschen verkrampft.
Nein, das hat eine präventive Wirkung, weil dann weiss man, auf dieser Dezibel-Ebene komme ich keine Schwierigkeit über, weil das hört man oben gar nicht. Und dann gibt es keine Lampen.
Ich finde einfach wichtig, dass man miteinander redet. Also es kann doch nicht sein, dass man so nah nebeneinander wohnt und wenn einem etwas beim Nachbarn stört, dass man dann die Polizei holt, um das zu beheben.
Ja, das miteinander reden. Vielleicht haben wir das auch ein bisschen verloren, weil wir ganz viele Stunden von unserer Freizeit heutzutage am Computer verbringen und nur noch töckeln. Und da geht es auch um unsere Sicherheit. Da passieren nämlich Sachen, die wir nicht recht wissen, wo wir müssen aufpassen. Im Internet hinterlassen wir Spuren. Und das ist gestern ausgiebig auch diskutiert worden an unserem Schwerpunkttag. Und wir möchten das Thema Datensicherheit, Internet, Computersicherheit ganz generell noch einmal ansprechen, weil es viele Rückmeldungen hat gegeben. Machen wir in wenigen Augenblick. Hier im Treffpunkt auf dem Eis.
When I saw you standing there, I about fell out of my chair. And when you moved your mouth to speak, I felt the blood go to my feet. Now it took time. What you tried so not to show, something in my soul just cried. I see the warmth in your blue eyes. Baby, I love you to want me the way that I want you, the way that it should. Told yourself years ago you'd never let your feelings show. The obligation that you made for the title that they soul just cried.
I see the one in your blue eyes. Baby, I love you to want me the way that I want you, the way that it should be.
DRSIS-Treffpunkt. Wir reden heute nochmal über Sicherheit in unserem Alltag. Ein Thema, wo wir gestern an unserem Schwerpunkttag mit DRSIS in Zukunft ausgiebig schon angepackt haben und heute noch ein paar Reaktionen und Fragen aus der Hörerschaft aufarbeiten sozusagen. Das Schaffen am Computer, Surfen im Internet, Spielen mit dem iPhone, all das ist für uns eine Selbstverständlichkeit in unserem Alltag, aber den Gefahren sind wir uns eigentlich wenig oder gar nicht bewusst, wo das mit sich bringt. Das ist gestern deutsch und deutlich übergekommen und auch hat Fragen ausgelöst. Bei mir jetzt im Studio der Luzi Müller, IT-Redakteur von Schweizer Radio DRS. Luzi Müller, die hat auch Reaktionen aus der Hörerschaft, zum Beispiel die Ursula Stempfli. Sie spricht das Thema Facebook an. Der Beitritt zu Gruppen oder Freundschaften. Sie fragt, wie kann das in Zukunft gebraucht, respektive missbraucht werden und ganz generell, was für Gefahren lauern hinter dem Facebook?
Also ich finde es schon mal primär richtig, dass sich Frau Stempfli die Überlegungen macht. Sollte man sich bei allen Sachen, wo man bei Dienstleistungen, die man im Internet bezieht, sich die Frage stellen, wie viel gebe ich Preis von mir, was bekomme ich dafür? Jetzt konkret bei Facebook würde ich sagen, dass so wie wir es brauchen, der ganz, ganz grosse Teil von den Informationen, die wir preisgeben, für Dritte eigentlich nutzlos sind. Es sind für Leute, die wir nicht kennen, sind es Banalitäten. Was aber richtig ist, ist, dass man natürlich von jemandem schon ein bisschen ein Profil kann zeichnen anhand gerade anhand von der Gruppe, die sie anspricht, Frau Stempfli, da kann man nachdem eine politische Ausrichtung an jemandem sichtbar machen oder überhaupt sonst Vorlieben und Abneigungen im Leben. Wenn man Angst hat, dass das Leute sehen, die das nicht sollten, dann gibt es eigentlich zwei wichtige Tipps im Zusammenhang mit Facebook. Das erste ist, dass man die Privatsphäre sehr restriktiv einstellt, die Möglichkeit hat man als Benutzer. Dass man kann sagen, das, was man veröffentlicht, soll wirklich nur Leute sehen, die man auch mitten auf Facebook befreundet sind und nicht andere. Und der zweite Tipp, den ich an dieser Stelle geben würde, dass man sich eben auch nur mit Leuten auf Facebook befreundet, die man wirklich kennt, die man im echten Leben kennt, die man weiss, mit wem man es wirklich zu tun hat. Wenn man diese zwei Sachen befolgt, dann würde ich die Gefahr bei Facebook und bei Datenmissbrauch auf Facebook eigentlich sehr tief einstufen.
Also man kann auch sagen, gesunder Menschenverstand ist gefragt, oder?
Auf jeden Fall. Was natürlich Frau Stempfli auch noch beschäftigt, ist, die Daten sind irgendwo gespeichert und ich habe keine Kontrolle darüber. Und das in grossen Anführungsstrichen Restrisiko, würde ich bezeichnet, das besteht natürlich, dass eben die Daten auf irgendeinem Server sind und man hat einfach nicht die absolute Transparenz, was, wie lange sind die dort gespeichert, wer hat später, wenn sich die Nutzungsbedingungen ändern, vielleicht doch Zugriff drauf.
Denke ich, schon noch ein Punkt. Das ist nicht in alle Ewigkeit abgespeichert, aber das weiss man offenbar nicht so genau.
Das ist oft sehr, sehr schwierig zu erfahren, selber als Benutzer sowieso. Andererseits ist es auch so, dass sich Facebook in dieser Größe, wo die Firma ist, auch einen ernsthaften Missbrauch von diesen Daten schlicht nicht leisten kann. Das ist, die Firma ist ja profitabel, die hat 300 Millionen Nutzer, glaube ich, weltweit zurzeit. Also das ist etwas, was funktioniert, ohne dass man die Daten jetzt missbraucht. Oder? Also eigentlich kann sich Facebook gar nicht leisten, mit dem Blödsinn anzustellen.
Sicherheit in der Welt von Internet und Computer. Forderung hat es gestern aus unserer DRSIS-Zukunftswerkstatt. Da ist die Idee aufgekommen, man könnte doch einen Kodex machen im Internet.
Ich denke, es ist wichtig, dass man die Selbstverantwortung mehr fördert, dass man sich auch so eine Art ein Kodex, aber nicht in einer geschriebenen Form, sondern in der Kommunikation im Internet herausarbeitet, wo Achtung und moralische Werte gelebt werden.
Auf die Idee aber hat ist der Manfred Müller ein E-Mail geschickt und er schreibt, es ist unmöglich, einen Kodex im Internet einzuführen. Es wird immer Leute geben, die sich mit jedem möglichen Mittel Vorteile verschaffen. Siehe Internetkriminalität, Verleugnungen und andere. Luzi Müller, wie seht ihr das?
Da bin ich absolut der Meinung von Herrn Müller. Also ich glaube auch nicht, dass man einfach das chattern kann und darauf hoffen, dass sich alle nach dem Kodex verhalten. Ich bin ganz sicher, dass man muss Richtlinien und auch rechtliche Grenzen aufstellen, über genau was mit Daten von anderen Personen im Internet passiert. Das Problem, glaube ich, das wir dort haben, ist, dass die verschiedenen Teile der Bevölkerung sehr, sehr unterschiedliche Toleranz haben gegenüber, was ist Privatsphäre, was geht niemand etwas an, was ist für eine Öffentlichkeit interessant.
Sind wir schon wieder beim Thema Toleranz? Ja. Haben wir jetzt etwa die mal schon gehört?
Genau, also sehr gut hat man das gesehen beim Fall von Street View, denke ich. Es hat ganz viele Leute gegeben, die gefunden haben, das ist sensationell, das ist irrsinnig, da kann man die ganze Schweiz anschauen. Und ein anderer Teil von der Bevölkerung, der gesagt hat, das geht überhaupt niemand etwas an, was für ein Auto vor meinem Haus steht, wie überhaupt, dass mein Haus oder ich selber in dem Street View, da will ich nicht drin sein, da habe ich nicht drin verloren. Und gleichzeitig sind aber die Datenschutzbestimmungen natürlich für alle Leute gültig, oder? Die sind einheitlich und werden erst noch eigentlich schlussendlich von einer Instanz entschieden, also vom Datenschützer. Und da glaube ich, dass es wichtig ist, dass man das einmal in eine öffentliche Diskussion hineinbringt, dass man die Diskussion anregt, wie viel Datenschutz wollen wir, wie viel brauchen wir und wie viel ist uns wichtig, dass auch Daten frei zugänglich sind. Und das ist halt eine Entwicklung, die so schnell geht, dass man die Grenzen noch müssen ausloten, müssen noch lernen, mit dem umgehen. Das ist wahrscheinlich ein Prozess, der noch antut.
Aufgrund von unseren Hörerreaktionen, Luzi Müller, muss ich schon annehmen, dass viele Leute ein bisschen verunsichert sind. Man weiss, das Internet ist Alltag geworden. Wir können nur ein bisschen ahnen, dass es nicht immer ganz so sicher ist. Aber was müssten wir vielleicht, um da gleich noch einmal so ein bisschen das auf den Punkt zu bringen, was müssten wir uns bewusster werden in Zukunft, wenn wir worldwide webmässig unterwegs sind?
Dass man halt fast bei allem, was man machen im Internet, dass man Spuren hinterlässt. Die Tatsache, das zu wissen, also dass man die Spuren sieht, die sind oft unangenehmer als die Folgen, denke ich, was es hat. Die müssen ja nicht zwingend negativ sein. Man bekommt ja auch immer etwas dafür. Also gerade eben, dass man zum Beispiel auf Facebook alte Bekannte trifft, das ist eben nur möglich anhand von dem, dass man auch Spuren hinterlässt. Das ist ein Gehen und ein Nehmen. Und das ist etwas, wo man sich einfach sicher muss bewusst sein. Es ist immer etwas Angenehmes damit verbunden, dass man bargeldlos Geld beziehen kann. Das hat zur Folge, dass die Bank weiss, wo man ist. Dass man kann mobil telefonieren kann, hat zur Folge, dass der Handybetreiber theoretisch weiss, wo man sich aufhält. Also, es
aber ist halt auch Wurst.
Solange man nicht...
Wenn man eine saubere Weste hat,
dann ist das Wurst. Ja. Also. Man muss sich bewusst sein. Ich glaube, das ist es. Oder? Dass man mit allem, was man macht, online, dass man theoretisch halt zurückverfolgbar ist.
Was einfach noch speziell zu denken gibt, dass man halt einfach Daten zum Teil auf Server hat, von Google, von Apple oder wie sie alle heissen, und man eigentlich nicht recht weiss, wer dort Zugang hat zu denen.
Das ist auch richtig, das haben wir ja vorher schon angesprochen, dass die Transparenz oft sehr, sehr schlecht ist. Und was es natürlich noch für Probleme mit sich bringt, ist, dass jetzt gerade zum Beispiel Firmen, die in den USA beheimatet sind, die haben ein anderes Verständnis von Datenschutz. Also die haben in der Regel liberalere, weniger restriktive als wir in Europa. Und das heisst, die Anstrengungen, die wir jetzt hier in der Schweiz und in Europa machen, im Zusammenhang, was dürfen so eine Firma mit diesen Daten machen, dann nicht unbedingt zum Tragen kommt, wenn man so gerade bei so grossen internationalen Unternehmen seine Daten anvertraut. Also das ist etwas, was man vielleicht auch mal auf einer globalen Ebene lösen muss. Zumindest also eine Diskussion.
Das heisst, das ist vielleicht auch der Grund, warum also so viele Werbe-Mails aus Amerika kommen.
Das ist sicher ein Erfolg davon.
Das
ist natürlich auch etwas, wo wir damit leben müssen, dass wenn wir im Internet sind, das ist die Zukunft, dass die Werbung auf uns wird zugeschnitten sein, anhand von dem, dass man Rückschlüsse ziehen kann, was interessiert uns, nach was suchen wir im Internet und so weiter. Und das ist ein Erfolg davon, wo ich aber denke, dass man damit leben kann.
Vielen herzlichen Dank für die Informationen, Luzi Müller, IT-Redakteur von Schweizer Radio DRS. Wir könnten sicher noch stundenlang darüber. Das ist so ein Schweiz Gebiet und wir hätten noch viele Fragen, aber irgendwann muss man einfach auch sagen, man muss sich vielleicht selber mal ein bisschen mehr Gedanken machen, wenn man im Internet surft, was auch jetzt das alles könnte hinterlassen. Und dann sind wir dieser ganzen Sache schon ein Spürchen weiter. Wenn es um Sicherheit geht, wird auch immer wieder Videoüberwachung gefordert. Die SBB hat zum Beispiel guten Erfolg seit der Installation von so Videokameras in den Regionalzügen. Ist Videoüberwachung das Rezept für die Zukunft für Sicherheit? Wir reden hier darüber in wenigen Augenblicken hier im Treffpunkt auf dem Eis.
Yeah. yellow rose. You asked me out, and to your surprise and to mine, I said I'd go. I thought it so romantic, and I found you sweet and bold. Though we'd only met, I still said yes to a single yellow rose. And for years to come, you were the one to sleep with me at night, to laugh and talk and share my thoughts and hope. And on every rare occasion, and for no good reason too, a big bouquet or a single yellow rose was sent from you.
Sicherheit ist gefragt heute im Treffpunkt auf der RS1. Wir setzen uns noch einmal mit der ein oder anderen Reaktion auseinander, die es aus unserer Hörerschaft nach unserem gestrigen Schwerpunkttag zum Thema Sicherheit gegeben hat. Mit der RS1 in Zukunft, hat es geheissen. Bei mir im Studio nach wie vor Eva Wininski und der Franz Bettig. Das Thema Videoüberwachung ist vorher angekündigt worden von mir, und da hat es auch diese und jene Reaktionen geben. Die Videoüberwachung, zum Beispiel in den Zügen, Bahnhöfen und so weiter, das scheint offenbar bei vielen Leuten so ein bisschen der Wunsch zu sein, dass das noch mehr gefördert wird, weil es als das Rezept für mehr Sicherheit angeschaut wird. Herr Bettig, wie seht ihr das aus eurer Sicht von der Polizei?
Videoüberwachung ist sicher nicht das einzige Mittel, aber es ist sicher eine Abschreckung für Täter. Wenn man schaut, in den öffentlichen Verkehrsmitteln sind Straftaten massiv zurückgegangen. Weniger Vandalismus. Vandalismus löst aus kaputte Sitze, verkritzte Fensterscheiben, Dreck. Das hat einen Einfluss auf Sicherheitsgefühl, auf subjektives Sicherheitsgefühl der Leute. Dann Videoüberwachung, wenn Straftaten passiert sind, brauchen wir natürlich zum einen Täter können identifizieren oder zum Straftaten rekonstruieren. Aber wir wissen auch, dass Teil von der Bevölkerung, auch der Datenschützer, Mühe hat mit der technischen Überwachung. Im Ausland vielfach wird viel mehr technisch überwacht als in der Schweiz.
Ja, also, das war schon mal in Monaco gewesen, zum Beispiel.
Ganz verrückt, ja.
Das ist wirklich ganz extrem, die Kameras, die es dort hätten.
Ja. Und der Bürger dort hat, damit gelernt zu leben. Und das ist in der Schweiz natürlich noch nicht so.
Also es ist gleichzeitig die Forderung nach mehr, aber auch die Angst vor mehr.
Das ist richtig.
Das ist genau die Ausgangslage. Aber eben, wenn ich mir jetzt überlege, wenn ich als Passagier zu Nacht spät im letzten Regionalzug unterwegs bin, ich bin allein im Abteil und dann kommt jemand rein, ich fühle mich bedroht, da nützt mir jetzt die Videokamera herzlich wenig, oder?
Ja, also ich denke, als potenzielles Opfer bin ich nicht geschützt durch die Videokamera. Da gehe ich lieber in einen Waggon, in den Zug, wo ich sehe, da sind andere Frauen drin oder da sind Männer, denen ich vom Erscheinungsbild her vertrauen und setze mich dort zu denen, oder?
Kann man das, Männer, die vom Erscheinungsbild her allein vertrauenswürdig scheinen, kann man denen vertrauen? Habe ich mir jetzt gerade überlegt.
Also ich traue meiner eigenen Einschätzung eigentlich recht gut, dass ich mich erkenne, ob ein Mann mir potenziell gefährlich ist oder nicht.
Auch eine Frau?
Bei Frauen ist die Gefahr relativ klein.
Herr Bettig, was sagen Sie zu dieser Aussage? Das denke ich mir jetzt noch spannender.
Sicher ist geschickt, wenn man nicht allein im Wagen ist, wenn man den Wagen wechselt und zu anderen Leuten hockt, obwohl man die nicht kennt. Aber es schützt sicher. Also in der Anonymität passiert mehr, das ist ganz klar.
Wenn wir jetzt noch ganz kurz bei dem Thema Überwachung, Videoüberwachung bleiben, was müsste Herr Bettig eurer Meinung nach vielleicht weiterentwickelt werden in Zukunft? Gibt es da irgendwie so eine Vision, die gerade in euren Kreisen vielleicht mal diskutiert wird?
Im öffentlichen Raum ist schon so, dass man da oder dort müsste noch überlegen, ob man mit Videoüberwachung soll arbeiten soll. Da hindert uns ab und zu der Datenschutz natürlich dran. Mhm. Aber eine totale Videoüberwachung, das finde ich nicht nötig, ist nicht zweckmässig, ist zu teuer, das bringt nichts.
Und irgendwann, das ist jetzt aber meine Interpretation, ich tue es ja gleich sagen, irgendwann gewöhnen sich die Leute auch daran.
Also ich muss sagen, ich habe ein GA und fahre jeden Tag mit dem Zug, ich habe noch nie eine Kamera im Zug überhaupt gesehen.
Ja was?
Weil sie vermutlich nicht danach schauen, oder?
Das ist möglich.
Müsst du aufschauen?
Das ist möglich.
Die sind ja ein bisschen versteckt, oder? Also, es ist genau. Schon, ja. Also in den Regionalzügen, glaube ich, sind sie am meisten. Ne?
Mhm. Was Sie gesagt haben, wegen der Opfer. Ein Opfer, im Opfer nützt das natürlich nicht, die Videokamera. Also, wenn ein Opfer geschlagen wird, dann sollte es nicht geschlagen werden. Und, ja. Vom Opfer her, glaube ich, eine Videokamera bringt nicht viel.
Also ich fände es zum Beispiel viel wichtiger, dass man bei Parkhäusern Frauenparkhäuser und Männerparkhäuser macht und dass man Männer gar nicht zulässt in ein Frauenparkhaus.
Ja,
dann finde ich mich viel sicherer.
Ja, aber nein, ja.
Also so böse sind die Männer nicht.
Also ist das jetzt ironisch gemeint gewesen?
Nein, soviel ich weiß, gibt's das schon.
Also ich muss
ja
sagen...
Ja, jetzt gehen wir ja einfach mal... Also getrennt go bisseln ist ja okay.
Ich habe gerade letzte ein bisschen nachgeschaut, was so in Parkhäusern passiert. Und ein Parkhaus, ein öffentliches Parkhaus, es gibt kaum einen sicherer Platz in einer Stadt als in einem öffentlichen Parkhaus. Da passieren wirklich keine Straftaten oder praktisch keine Straftaten.
Also da müssen wir da wahrscheinlich bilateral die Diskussion zwischen euch dann noch weiterführen. Also das kann es ja nicht sein, dass wir für Männlein und Weiblein getrennte Parkhäuser machen. Das ist ein Spass, ich will euch jetzt hier nicht bloßstellen. Oder? Das ist eine Idee, die soll Platz haben.
Es gäbe natürlich noch ein Gegenargument, oder? Dass ein Straftäter, der beispielsweise ein Sexualdelikt vorhat, dann gezielt in ein Frauenparkhaus ging, die oder die Frauenparkplätze, wo vielerorts auch erstellt worden sind.
Mhm. Und man kann sagen, ja, da kann man dort abpassen. Ne?
Genau, ja, aber ja. Nochmal.
Aber das schließt wieder an, dass wir nie die totale Sicherheit an sich überhaupt können haben. Das ist doch ganz wichtig. Wir können unsere Welt nicht so absichern, dass keine Gefahr mehr besteht.
Genau. Jetzt nur, ich habe noch einmal in meinen Mails, wo ich nämlich noch ein schönes hier gehabt, das ich jetzt gerade nicht zur Hand habe, natürlich. Aber eins, was ich auch noch gesehen habe. Viele sagen auch einfach, oder hey, das ist ein Grundtenor, der gestern auch gekommen ist. Punkto Sicherheitswerte von den Medien eine Sicherheitshysterie gemacht. Also kaum, ein kleines Beispiel, kaum scheint die Sonne, kommen die Zecken auf die Titelseite von einer Gratis-Zeitung. Und dann wird schon wieder gewarnt, was alles könnte passieren und so. Also ein kleines Beispiel. Es wird den Medien vorgeworfen, da, in dem Sensationen verkaufen sich halt gut, Angst machen verkaufen sich gut. Wie seht ihr das, Herr Bertig?
Das ist sicher so. Ich habe anfänglich erwähnt, den Parkhausmord im Uranienparkhaus 1990. Da ist über Jahre thematisiert worden, bis die Straftäterin letztlich gefasst und verurteilt worden ist. Und das macht natürlich Jahre noch nachher Angst. Die Medien tun heute sehr schnell informieren und sehr umfassend informieren. Und so weiss der Hinterste und Letzte, was für Straftaten passiert sind. Das hat sicher einen Einfluss.
Ich glaube, da muss man auch noch unterscheiden, dass für die einen die offene Information, auch zum Beispiel über Alzheimer in einem Doc-Film, beruhigend kann sein und für die anderen ist es beängstigend. Das ist ja auch noch eine Frage, genau, was man damit macht, mit dieser Information. Die einen wollen ihre Krankheit kennen und die anderen wollen eben verschont bleiben von der Diagnose. Mhm.
Ich habe jetzt das Mail gefunden, Diagnose und das noch gefunden. Ich finde es noch ein schöner Gedanke, einen guten, spannenden. Im Leben, so schreibt uns der Reto Grüger, im Leben ist nur eines für jedes lebende Individuum sicher, der eigene Tod. Sicherheit ist meines Erachtens eine grosse Illusion. Also, Frau Winitzke, ja, die nicken.
Ich bin überzeugt von dieser Haltung, die er hat, weil eigentlich ja jede Veränderung, und wir sind in permanenter Veränderung, man hat zum Beispiel neuere Untersuchungen, die sagen, dass keine Emotion länger als 10 Minuten anhaltet. Das heisst, alle 10 Minuten sind wir in einer anderen Gefühlssituation. Das ist immer beunruhigend und wir müssen mehr lernen, die Beunruhigungen konstruktiv, mit denen konstruktiv und kreativ umzugehen. Das müssen wir lernen, oder?
Das kann ich hundertprozentig unterstützen. Und in dem Zusammenhang nochmal, wenn man Kriminalstatistik in der Schweiz anschaut, sind wir froh, dass wir in so einem sicheren Land sind und fühlen uns auch gut.
Hey, das ist jetzt auch noch etwas, was ich gesehen habe bei den Reaktionen, dass jemand geschrieben hat, was macht ihr auch da so ein riesen Dings und diskutiert ständig die Sicherheit? Wir leben ja da schon im Paradies. Könnt ihr das unterschreiben?
Es ist absolut so. Also nach den Hofstede-Untersuchungen, das ist ein Organisationsberater, der interkulturelle Sicherheit untersucht hat, sind wir eins von den allerobersten Sicherheitsländern, die extrem hohe Sicherheitsdispositive haben. Und ich bin viel in Afrika, wenn ich dort hinschaue, sehe ich, mit was für Unsicherheiten die fähig sind, sehr konstruktiv umzugehen. Ich habe voller Bewunderung.
Also dann denkt ihr, ist die Diskussion, die wir jetzt hier geführt haben, fast ein bisschen Luxus?
Nein, sie kommt aus unserem Leben raus. Wir haben jetzt mal das Bedürfnis, die Sicherheiten zu haben und uns zu versichern. Und das ist unsere Kultur. Wir müssen uns einfach bewusst sein, dass es unsere Kultur ist und andere Kulturen ganz ein anderes Sicherheitsdispositiv haben.
Ich finde die Diskussion auch wichtig. Sicherheit bewegt. Aber es gibt, wie gesagt, keine hundertprozentige Sicherheit. Was ich aber sicher auch sage, wir müssen wachsam sein. Wir müssen schauen wegen Gefahren. Und
wir dürfen vor allem auch unsere Gemeinschaft, unseren Zusammenhalt, den wir haben, in unserer Familie, in unserer Nachbarschaft, haben wir auch angesprochen, nicht vergessen, weil das, denke ich, kann uns Sicherheit geben.
Also da bin ich überzeugt, dass eben der Zerfall und der fortschreitende Individualismus und die fortschreitende Isolation der Leute, wie sie leben, ein grosser Unsicherheitsfaktor ist, individuell. Und dass ich allen Leuten empfehle, auch den Jugendlichen, die zum Beispiel aus der Volksschule rauskommen, in dieser Übergangszeit, in die Berufsbildung, möglichst in Kollektive zu gehen, in Communities zu gehen, weil Community trägt einem.
Also was meint ihr, was sind das denn für Gemeinschaften, Beispiel?
Ja, also wenn jemand aus der Volksschule kommt, es ist eigentlich gleich, in welche Vereinigung dass er reingeht, das spielt gar keine Rolle. Sportvereinigung, Musikvereinigung oder sonst irgendetwas. Einfach, dass er in einem Kollektiv ist, weil er fällt aus dem Klassenverband raus. Und kommt in eine Lehre, wo er keinen Zusammenhalt mehr hat, wo die Leute alle noch jemand anders wohnen und er viel unregelmäßiger mit seinen Kollegen zusammen ist. Und dann braucht er einen Freundeskreis, oder sie braucht eine Freundin. Und wenn sie das nicht schaffen, die Community herzustellen, dann sind sie in einer verunsichernden Situation und kriegen Probleme. Und das ist beim Erwachsenen genau gleich. Und beim Alten wird es dann auch besonders schwierig, die vielen isolierten alten Menschen, die Angst haben vor dieser Welt, weil sie isoliert sind und nicht reich sind.
Das kann ich hundertprozentig unterstützen. Entanonymisieren, auch daheim in der Umgebung Kontakt suchen, das bringt Sicherheit. Zueinander schauen, ja.
Das nehmen wir mit auf den Weg. Da machen wir jetzt gerade den Schlusspunkt. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Wie sicher ist sicher? Das war der Treffpunkt gewesen, als Nachzug von unserem Schwerpunkttag von gestern mit DRS1 in Zukunft zum Thema Sicherheit. Auf DRS1 gibt es einen weiteren Schwerpunkttag, wo man sich dafür kann anmelden kann. Jetzt muss ich gerade schnell fragen, Diana Jürgens, das Datum müssen wir, habe ich gerade nicht präsent, Datum.
Irrtum vorbehalten, 13. Mai.
Ich bin auch nicht sicher.
Es ist auf jeden Fall der Auffahrtsdunst.
Okay, gut. Dann kann man sich melden mit DRS1 in Zukunft bei uns auf dem Internet drs1.ch. Das ist der Hinweis für all die, die Interesse haben, auch mal an einem so einem Workshop, in einer so einer Zukunftswerkstatt mitzumachen, zusammen mit dem Patrick Frey, mit unserem Dr. Future.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.